Der Text steht in Jesaja 58, die Verse 1 bis 12, die ich uns jetzt vorlese. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit den Fingern auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt, und Volk, das die Ruinen bewohnbar macht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Schriftlesung, die wir gerade gehört haben, ist auch der Predigttext. Und meine erste Frage lautet, kennen Sie Nehemia, den Propheten Nehemia? Das war der, der nach der Rückkehr der verbannten Israeliten aus dem Exil nach Jerusalem die Menschen in Jerusalem dazu angehalten hat, die zerstörte Stadtmauer wieder aufzubauen. Im Buch des Propheten Nehemia im Alten Testament kann man nachlesen, wie klug und weise Nehemia dabei vorgegangen ist, denn ein leichtes Unterfangen war das nicht. Es gab viele Neider, auch Hinderer dieses Projekts. Mit dem heutigen Predigttext lädt uns Gott auch zu einem Bauprojekt ein. Der letzte Vers hat es schon angedeutet. Ich lese ihn nochmal in der Luther-Übersetzung. Es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Am kommenden Mittwoch beginnt die 40-tägige vorösterliche Fastenzeit, und der ein oder andere von Ihnen hat sich vielleicht auch schon einen bestimmten Verzicht vorgenommen. Aber was hat jetzt das Bauprojekt Gottes mit der Fastenzeit zu tun? Das Bauprojekt, zu dem Gott uns alle einlädt, hat weder etwas mit Mörtel und Baustein noch mit befestigten Straßen und Stadtmauern zu tun, noch mit dem Verzicht auf Essen, sondern Gott lädt uns ein, zu Maurern, zu Ausbesserern von Lücken und Rissen in zwischenmenschlichen Beziehungen zu werden. Und Gott nimmt kein Blatt vor den Mund, um diese ganzen Risse und Lücken zu benennen. Er hält dem Volk Israel vor, was alles während der Zeit des Exils, während der Zeit der Verbannung in Vergessenheit geraten ist. Gott sagt Und ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten: Ihr beschwert euch, weil ich euch nicht gebe, worum ihr mich bittet. Aber denkt ihr wirklich, ihr könnt mich so leicht hinters Licht führen und für dumm verkaufen? Denkt ihr, ich kann nicht hinter eure fromme Fassade schauen? Denkt ihr, ich entdecke nicht das hochmütige und selbstsüchtige Herz hinter der selbstmitleidigen und frommen Maske? Denkt ihr, ihr könnt auf Nahrung verzichten, denn das ist Fasten, und gleichzeitig hart im Umgang mit euren Mitmenschen sein? Denkt ihr, das ist ein Fasten, was mir gefällt? Wer schon mal eine Diät gemacht hat, weiß, dass man immer ein bisschen so miesepetrig wird, ne? Man verzichtet ja auf was und man wird ja so ein bisschen ungenießbar für die anderen. Und so ist es leider beim Fasten dann eben auch. Wenn wir uns in Gott hineinversetzen würden, ich glaube, wir könnten ihn wirklich gut verstehen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es ist ja ziemlich dreist zu glauben, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, derjenige, der großartige Wunder tun kann und der Siege schenkt, wo Menschen verzweifeln und die Hoffnung verloren haben, dass dieser Gott sich von einer äußeren Frömmigkeit wie das Fasten blenden lassen würde, während alles andere im Leben des Fastenden dem Willen Gottes völlig widerstrebt. Das ist so dreist, so über Gott zu denken und dabei noch zu erwarten, dass er so naiv ist, trotzdem all unsere Gebete nach Heilung, Wohlstand und Segen zu beantworten. Die schlechte Nachricht ist, auch heute noch verhalten sich viele Menschen so. Kluge und aufgeklärte Leute. Wir sagen ja immer gerne, wir sind aufgeklärt. Ja, wir wissen, wie die Dinge laufen. Trotzdem verhalten wir uns manchmal auch so dreist Gott gegenüber. Ich kenne das auch von mir selber. Wie oft fragen wir Gott: Gott, was ist dein Wille in dieser einen Angelegenheit? Zum Beispiel, soll ich diesen Job annehmen? Soll ich diese Frau heiraten? Wir sagen, wir wollen Gottes Willen wissen, aber eigentlich möchten wir eine Absicherung von Gott, dass wenn wir diesen Job annehmen oder wenn wir diese Frau heiraten, alles gut geht. Das heißt, mit dieser Bitte, dass Gott sozusagen uns seinen Willen in einer Angelegenheit zeigt, ist oftmals eher der Wunsch, der selbstsüchtige Wunsch verbunden, dass nichts schief geht. Dass es mir mit der Frau nicht langweilig wird oder dass ich in dem Job genug verdiene und mit den Mitarbeitern klarkomme. Wenn wir nach Gottes Willen fragen oder wenn wir von ihm eine Antwort auf unsere Gebete wollen, ist es oft, nicht immer, aber oft mit einem selbstsüchtigen Gedanken verbunden, nämlich mit dem Wunsch nach mehr Segen, mehr Wohlstand, mehr Heilung, mehr Gerechtigkeit. Es ist auch nicht so, dass wir uns das nicht wünschen dürften. Gott weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Aber wir vergessen dabei manchmal, genauso wie die Israeliten damals, dass der grundlegende Wille Gottes für unser Leben total klar ist. Und wir haben es ganz am Anfang gehört, dieses Wort aus dem Buch des Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was Gott von dir erwartet. Der Wille Gottes ist völlig klar, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten kann man umschreiben mit Gehorsam oder auch Vertrauen. Beides gehört zusammen. Ich vertraue dem Wort Gottes, darum halte ich mich daran. Vertrauen, Liebe, Liebe üben, Liebe zu Gott, Liebe zu mir selbst, Liebe zum Nächsten und Demut. Vertrauen, Liebe und Demut. Das ist der Wille Gottes. Wenn wir uns daran halten, dann wird Gott uns alles andere geben, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich nichts anderes zu wissen als diese drei Dinge. Aber das, was uns daran vielleicht stört und warum wir es auch nicht so ernst nehmen in unserem Leben, ist, dass es den Blick von uns selbst weglenkt hin zum Nächsten. Und das ist nämlich die Angst, die wir dabei haben, dass wir zu kurz kommen, wenn wir uns nur um die Angelegenheiten Gottes oder der Nächsten kümmern, wenn wir von uns selbst wegschauen. Aber ich glaube, nur wenn wir diesem Blick Gottes folgen, nämlich den Blick hin zum Nächsten wenden, finden wir wirklich den wahren und tiefer gelegenen Sinn vom Fasten. Nämlich, dass wir uns Gott und dem Nächsten zuwenden und nicht, dass wir Gott um die Erfüllung unserer eigenen Wünsche bedrängen oder gar erpressen, wozu das Fasten manchmal missbraucht wird. Ich faste, weil ich etwas von Gott will. Aber es geht beim Fasten nicht darum, dass wir eine Diät machen und ein paar Kilos abnehmen. Wer das gerne machen möchte, das ist gut, vor allen Dingen, wenn man ein paar Kilos zu viel hat. Aber dann lasst es uns doch eine Diät nennen. Dann lasst uns doch sagen, ich möchte eine Diät machen. Oder wenn wir mal ausprobieren wollen, mit wie wenig wir eigentlich klarkommen würden. Das ist ein Experiment, aber das heißt nicht Fasten. Beim Fasten geht es nicht ums Experimentieren, mit wie wenig ich auskommen kann. Wenn wir fasten, dann darum, weil wir Gott unsere Liebe und Dankbarkeit zeigen wollen, weil wir uns ja ihm wieder zuwenden wollen, weil wir ganz in seinem Willen leben wollen. Und Gott sagt, wenn ihr fasten wollt, dann so, dass ihr die Lücken und die Risse in euren zwischenmenschlichen Beziehungen ausbessert und schließt. Ich habe das mal in einem Satz formuliert. Gottes Wille ist, dass wir die Lücken und Risse in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ausbessern und schließen. Und um zu wissen, wie das geht, müssen wir natürlich erstmal schauen, wie denn überhaupt diese Risse und Lücken in unseren Beziehungen entstehen. Und da ist Gottes Kritikliste ziemlich lang. Wir reißen Gräben auf, und das ist jetzt Gottes Kritik, indem wir andere unterdrücken, indem wir über andere Macht ausüben, indem wir mit anderen streiten oder auch Streit provozieren, indem wir Gewalt anwenden. Im Text wird die Faust erwähnt, mit der wir dreinschlagen, also das ist die physische Gewalt, aber ich denke, wir können auch die psychische Gewalt dazu zählen. Wir reißen Gräben auf, wenn wir andere unfrei, das heißt abhängig machen oder auch in einer Sucht unterstützen. Wenn wir jemanden bedrängen, bedrücken oder jemanden eine unnötige Last auferlegen. Wenn wir geizig und egoistisch sind. Wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen oder auch schlecht über andere reden. Und wenn wir Hilfesuchenden aus dem Weg gehen. Wenn wir unser Herz vor der Not des anderen verschließen. Ich glaube, das eine oder andere berührt auch wunde Punkte, blinde Flecken in unserem Leben. Wenn wir also nach dem Willen Gottes fragen, und es ist gut, wenn wir danach fragen, dann sollten wir vielleicht erst einmal schauen, was das Naheliegendste ist, was wir tun können. Und leider ist das Naheliegendste nicht immer das Bequemste. Wenn wir also Risse flicken und Lücken schließen wollen, müssen wir letzten Endes dem eben genannten entgegenwirken. Und auch da habe ich mal eine Liste gemacht, die wir so immer wieder in der Bibel finden. Liebe üben, so hat es Micha genannt. Das heißt, niemanden unterdrücken, über niemanden Macht ausüben, gerade wenn wir als Chef irgendwo arbeiten und Angestellte tatsächlich unter uns haben. Man kann auch in Liebe Menschen anführen und leiten, ohne sie zu unterdrücken oder sie nicht zu respektieren. Wir können Risse flicken und Lücken schließen, indem wir unser Herz für andere öffnen, indem wir Beziehungen zu Familienangehörigen in Ordnung bringen. Hier im Text steht es wirklich so, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Damit sind die Angehörigen, die Verwandten gemeint. Wie oft treffe ich auf Leute, die in Familien oder familiären Zusammenhängen leben, wo Beziehungen kaputt sind. Und man gewöhnt sich dran, man sagt, okay, das lässt sich nicht kitten, das ist so. Ich glaube auch, dass es wirklich schwierige Situationen gibt, wo man genau überlegen muss und Hilfe suchen muss, wie man damit am besten umgeht. Aber Gott sagt, finde dich nicht ab damit, dass da ein Riss ist, ein Graben ist. Wir können Versöhnung und dem Frieden nachjagen, wir sollen Versöhnung und dem Frieden nachjagen. Das können wir tun, indem wir Konflikte vor Gott bringen und um Heilung und um Lösungen bitten in diesen Konflikten. Wir sollen Liebe und Freundlichkeit zeigen, ohne zu heucheln. Ich muss niemanden umarmen, mit dem ich mich schwer tue, aber ich kann ihn grüßen und ich kann ihm auch die Hand geben. Wir können schweigen, wenn wir merken, dass ein Gespräch in einem Hauskreis anfängt, zu einer schlechten Nachrede zu werden. Und wir können auch sagen, lasst uns aufhören, so zu reden. Wir können etwas Gutes beitragen. Und wir können natürlich auch aufpassen, wenn wir selber anfangen, schlecht über andere zu reden, einfach den Satz beenden und fertig. Wenn uns das schon bewusst wird, das ist gut, das ist ein Anfang. Oder einfach nur unserer Selbstbezogenheit immer wieder bewusst zu werden, zu wissen, dass wir immer wieder dazu neigen, dass sich die Dinge um uns selber drehen und Gott bitten, uns aus diesen Teufelskreis herauszuholen. Und dass wir bewusst unseren Blick auch auf den Nächsten hinwenden. Dass wir die Not des anderen erkennen und seien es nur ein paar Schuhe. Sich aktiv für Notdürftige einsetzen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und eine, die möchte ich heute besonders erwähnen, weil sie jetzt konkret ein Thema sein wird hier in Oberzhausen und in vielen deutschen Städten, nämlich das Thema Flüchtlingshilfe. Denn ab diesem Monat, genau jetzt am 4. März, werden die ersten Flüchtlinge hier nach Oberzhausen kommen. Es sind 8 Menschen aus Eritrea und dann jeden Monat ungefähr 10 Leute. Und diese Menschen wollen aufgenommen werden. Diese Menschen brauchen jemanden, der sie begleitet, der ihnen hilft, Behördengänge zu machen, die Anlaufstellen zu finden, die wichtig für sie sind, um sich hier einzuleben. Und bei dem ersten Treffen mit der Stadt hat sich die katholische Kirche und auch wir als evangelische Kirchengemeinde bereit erklärt, Paten zur Verfügung zu stellen, also Menschen, die tatsächlich so eine Patenschaft für diese Flüchtlinge oder für einen Teil dieser Flüchtlinge übernehmen, um sie zu begleiten. Wer spürt, dass das etwas für ihn sein könnte, möge sich bitte bei Sonja oder Ralf Richter melden. In unserem Gemeindebrief, der jetzt rausgekommen ist, haben wir gefragt, wer bereit wäre, bei der Oase, bei der Lebensmittelausgabe mitzuhelfen. Auch da kann man sozusagen das in die Tat umsetzen. Vielleicht mal sich nicht vornehmen zu fasten, also auf Essen zu verzichten, sondern etwas aktiv zu tun im Sinne Gottes. Oder bei der Hausaufgabenhilfe unserer Kirchengemeinde, die immer montags nachmittags stattfindet. Auch da ist engagiertes Personal sehr wichtig. Auch damit man sozusagen austauschen und abwechseln kann, damit nicht wenige eine große Last tragen. Oder auch alte, alleinstehende Menschen freuen sich über Besuche von Gemeindemitgliedern. Es sind oft so Kleinigkeiten, die wir tun können, wo wir im Willen Gottes gehen, woran Gott Freude hat und was auch uns letzten Endes Freude bringt. Es gibt so viele Möglichkeiten, von sich selbst wegzusehen und dem anderen neben uns beizustehen in seiner Not. Es kostet vielleicht am Anfang ein bisschen Überwindung. Meistens sind es fremde Menschen, man weiß noch nicht, kann ich das überhaupt? Aber es reicht eine kleine Aufgabe, wo jeder von uns tätig ist. Oft ist es ja so, dass wenige viele Aufgaben haben. Und für andere heißt das dann, ach, es wird sich schon jemand drum kümmern. Es gibt immer jemanden, der sagt, ich mach's. Aber leider sind das immer dieselben. Oft sind es dieselben. Und dann gibt es wenige, die ganz viele Lasten tragen und am Ende irgendwann ausgebrannt sind. Aber wenn jeder von uns, wirklich jeder, der heute hier ist, die Konfis, das Musikteam, die älteren Menschen, oft denken Ältere von sich, ich kann nichts mehr tun, aber das stimmt nicht. Wenn jeder von uns eine Last trägt, eine kleine Aufgabe übernimmt, dann sind die Lasten auch fair verteilt und dann kommt es auch nicht dazu, dass man schnell ausbrennt. Jeder kann, ja jeder muss, würde ich sagen, an irgendeiner Stelle mitmachen. Jeder ist dazu aufgerufen, die Risse in unseren zwischenmenschlichen Beziehungswegen zu kitten, zu schließen, auszubessern. Und in dieser Hinsicht sind wir alle Maurer, sind wir alle dazu aufgerufen, bei diesem Bauprojekt mitzumachen, zu einem Wohnort beizutragen, wo man gerne wohnt, wo fremde Flüchtlinge willkommen sind, wo man sich gegenseitig in Freundschaft und Liebe begegnet. Und hier bei uns soll das als allererstes spürbar sein, dass wir so ein Ort sind. Jeder Einzelne hier in der Kirche ist dabei gefragt. Schau dich um in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Vielleicht ist jemand in deiner Nachbarschaft, der allein ist und einsam und der sich freuen würde, wenn er einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen mit dir einen Kaffee trinken kann und sich unterhalten kann. Schau, wo du etwas zu diesem Bau beitragen kannst. Nehemia hat damals auch alle Leute gebraucht. Jeder hatte seine Aufgabe, alle haben mitgemacht und auch nur darum war das Unternehmen von Erfolg gekrönt. Ich habe mich natürlich gefragt bei der Vorbereitung dieser Predigt, was hindert uns daran, unsere christliche Verantwortung für andere wahrzunehmen? Ich glaube schon, dass viele von uns Einzelkämpfer sind, weil sie denken, nur so wie ich es mache, mache ich es richtig. Und das ist auch leichter, wenn man alleine die Dinge entscheiden kann. Wenn man eine alleinerziehende Mutter hat, dann wird man wissen, dass es schwer ist, einerseits die Lasten alleine zu tragen, aber auf der anderen Seite ist es auch leichter, weil man alles alleine entscheiden kann. Man muss sich mit keinem Partner sozusagen ja, austauschen und Kompromisse schließen oder gar einen Konflikt ausarbeiten. Aber im Endeffekt würde keine Frau wählen, alleine sein zu wollen mit ihren Kindern, einfach weil die Last auch so groß ist. Wir können nicht alleine Lasten tragen und meinen, das geht. Das geht nicht. Wir müssen die Lasten verteilen, aber wenn wir die Lasten verteilen, heißt das Teamarbeit. Darum hat Gott sich das auch so gedacht, dass zwei Menschen für ihre Kinder sorgen. Weil das nämlich alleine überhaupt nicht machbar ist. Das ist eine Last, die man alleine nicht tragen kann. Ja, es ist im ersten Augenblick einfacher, die Dinge alleine zu entscheiden, alleine Gott zu dienen. Aber wer meint, alleine Gott dienen zu können, der dient Gott nicht. Denn Gottes Wesen ist Hingabe an den Nächsten. Gottes Wesen ist Teamarbeit, Gemeinschaft, aufeinander eingehen, einander zuhören, bereit zu sein, auch Kritik anzunehmen und selber Kritik in Liebe weiterzugeben. Es kann nicht sein, dass wir für uns alleine schuften und uns dann vielleicht auch noch beschweren, weil die Last so schwer ist auf unseren Schultern. Wenn wir denken, ich will alleine bauen, weil es mir schwer ist, mit dem anderen mich auseinanderzusetzen, weil der das sowieso nicht so macht wie ich und der kann das auch nicht so gut wie ich, dann muss ich sagen, solche Gedanken sind geleitet von Perfektionismus, auch von Selbstüberschätzung und von Kritikunfähigkeit. Wissen Sie, Gott will, dass wir Mut zu Fehlern haben und dass wir so viel Liebe haben, dass wir Fehler und Schwächen, sowohl die der anderen als auch unsere eigenen, lieben lernen, annehmen lernen. Erst dann in solch einer Gemeinschaft, wo jeder sein darf und kommen darf, wie er ist, erst dann wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Gottes Wesen heißt Hingabe an den Nächsten, eine Hingabe basierend auf dem Wissen, ich komme am Ende nicht zu kurz dabei. Für mich ist gesorgt. Und diese Reihenfolge beim Thema Nächstenliebe ist ganz wichtig. Es heißt nämlich nicht, ich sorge für andere, damit Gott für mich sorgt, damit Gott mich liebt. Das ist der falsche Ansatz. Der richtige lautet, weil Gott für mich sorgt, weil ich darauf vertraue, dass Gott sich um alles kümmern wird, was ich selber brauche. Darum kann ich meine Liebe anderen weitergeben. Darum kann ich für andere sorgen. Das heißt, das Vertrauen in Gottes Fürsorge ist das Fundament. Für meine Belange ist der richtige Antrieb für diakonisches Handeln. Und das ist ja auch Gottes Verheißung und Gottes Versprechen, dass wenn uns sein grundlegender Wille am Herzen liegt, dass er dann ganz selbstverständlich für unsere Bedürfnisse und Belange sorgt. Wunderbare Verheißungen folgen seiner Forderung und Erwartung. Und die werden in dem Text des Propheten Jesaja aufgezählt. Ich habe sie jetzt hier aus der Luther-Übersetzung. Gott verheißt jedem, der mitbaut. Du wirst leuchten wie eine aufgehende Sonne. Deine Finsternis wird hell werden wie die Mittagssonne. Deine Wunden werden heilen. Gerechtigkeit wird deinen Zug beschließen, deinen Weg in die Zukunft ebnen. Die Spuren, die du hinterlässt, werden von Gottes Größe und Herrlichkeit erzählen. Gott wird dich immer leiten. Gott wird dich satt und stark machen. Gott wird deine Werke gelingen lassen. Du wirst aufblühen und dich entfalten. Und du wirst beständigen Zugang zu deiner Kraftquelle haben. Das sind alles Verheißungen, die Gott jedem von uns zuspricht. Wow! Das ist alles, was wir brauchen zum Leben. Und wenn wir ehrlich sind, ist das sogar viel mehr, als wir brauchen. Das ist nicht das Notwendigste, sondern das ist weit darüber hinaus. Das ist ein Leben in voller Genüge, so wie Jesus Christus es versprochen hat, ein Leben im Überfluss. Denen, die ihm nachfolgen, die von ihm lernen, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Und so gesehen ist Jesus auch das beste Vorbild, der beste Maurer und Ausbesserer von Lücken und Schlaglöchern in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Darum möchte ich zum Schluss dieser Predigt drei kurze Beispiele aus dem Leben Jesu nennen, wo er uns vormacht, was es heißt, die Risse und Lücken, die Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen hervorrufen, wieder zu schließen und zuzumachen. Das erste Beispiel, Pharisäer und Schriftgelehrte bringen eine Frau zu Jesus, die sie beim Ehebruch erwischt hatten. Sie wollen sie steinigen, sie wollen sie verurteilen. Sie wollen sozusagen den Weg abtrennen. Und damit hätten sie ihr Leben vollkommen zerstört. Vielleicht wäre sie auch gestorben dabei. Da wären auf jeden Fall große Risse entstanden. Und die Frau hatte durch ihre Schuld, durch den Ehebruch, genauso wie der beteiligte Mann, auch schon zu Gräben und Rissen in dem Leben von Menschen beigetragen, wo vorher keine waren. Und was macht Jesus? Reißt er den Graben noch größer? Nein. Er verurteilt nicht weder die Schriftgelehrten noch Pharisäer noch die Frau, sondern er wendet den Blick der Schriftgelehrten und Pharisäer auf ihr Inneres, auf ihr Herz und den Blick der Frau auf ihre eigene Schuld. Jesus schließt durch seine Wahrheit und Barmherzigkeit, denn er verurteilt niemanden der dort Anwesenden. Er schließt durch seine Wahrheit und Barmherzigkeit den aufgerissenen Weg. Er schließt diesen Graben, der vorher gerissen wurde. Und er schafft so Hoffnung für die einen wie für die anderen, neu anzufangen. Das zweite Beispiel. Es kommen viele Leute zu Jesus. Sie wollen ihn hören, sie wollen in seiner Nähe sein, sie wollen von ihm gesegnet werden. Auch Frauen bringen ihre Kinder. Sie lieben ihre Kinder und sie wollen, dass Jesus auch die Kinder segnet und dass sie seine Liebe erfahren. Die Jünger stellen sich in den Weg. Sie schicken die Frauen weg. Was soll Jesus denn mit euren Kindern? Die sind doch unmündig, die verstehen doch gar nicht, was Jesus sagt. Das heißt, sie verbauen mit ihrem Verhalten den Weg zum Leben, zum Segen Gottes über dem Leben der Kinder. Sie trennen, wo Gott verbinden will. Sie reißen einen Graben zwischen den Müttern, ihren Kindern und Jesus. Und was macht Jesus? Er schließt die Lücke. Er baut die Brücke und sagt, lasst doch die Kinder zu mir kommen. Ihr könnt auch noch was von denen lernen. Er eröffnet mit seinem Verhalten für die Kinder einen segensreichen Weg in ihre Zukunft. Und die Jünger begreifen, bei Gott werden alle Menschen integriert. Da ist niemand ausgeschlossen. Und das letzte Beispiel. Jesus stirbt am Kreuz, weil die Menschen sich für ihn entschieden haben, dass er sterben soll, anstatt für den Mörder Barabbas. Menschen haben den Sohn Gottes gekreuzigt und damit den Weg zum Himmel abgeschnitten. Sie dachten, sie meinten, dass sie für Gott handeln, denn Jesus galt als Gotteslästerer, aber dabei haben sie gegen Gott persönlich gehandelt. So ähnlich wie mit dem Fasten. Wir denken, wir tun etwas für Gott und handeln gleichzeitig gegen ihn, weil wir nicht wahrnehmen, was eigentlich sein Herz bewegt. Und das ist die Not des Nächsten. Das heißt, die Menschen haben damals, als Jesus starb, den größten Graben aufgerissen, den es überhaupt jemals geben könnte zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt ist die Frage, wer könnte diesen Graben überwinden? Wer könnte hier den Riss schließen und die Lücke ausbessern? Jesus selbst kann das. Er hat den Tod, den größten Graben zwischen Gott und Menschen überwunden. Und er hat das getan, damit wir zu Überwindern und Ausbesserern werden bei kleinen zwischenmenschlichen Gräben. Denn er schenkt uns dieselbe Kraft, die ihm vom Tod auferweckt hat, die Kraft seiner Auferstehung. Lasst uns unsere Angst überwinden, irgendwo aktiv zu werden, den ersten Schritt zu tun, weil wir mit der Kraft des Auferstandenen rechnen dürfen. Fasten? Ja, aber nur indem wir unseren Blick auf Gottes Willen lenken, der gesagt hat, du sollst ein Volk sein, ihr sollt ein Volk sein, das Mauern schließt und Wege ausbessert, dass Menschen in Frieden und Sicherheit wohnen können. Jesus Christus hat uns vorgemacht, wie das geht, völlig auf Gott zu vertrauen und gleichzeitig die Bedürfnisse des Nächsten im Blick zu haben. Er schenke uns seine Gnade und Weisheit, es ihm gleich zu tun. Amen.